Yeah. Am Freitag hatten wir einen ewig langen Zeugnisteil. Ich saß auf glühenden Kohlen und wollte endlich loslegen und es kam noch ein Zeugnis und noch ein Zeugnis und noch ein Zeugnis. Und das war aber dann eine super gute Einleitung in die Predigt. Jetzt überlege ich gerade, wie ich jetzt den Sprung hinkriege. Aber allein, dass ich das geäußert habe, hat es schon versaut. Gut. Ich finde, an vielen Dingen kann man merken, dass Gott Spaß versteht. Also manche Leute, so wie ich, brauchen nur in den Spiegel gucken, dann wissen sie, dass Gott Spaß versteht. Ich merke das aber hauptsächlich zum Beispiel bei Predigtvorbereitungen. Wenn ich Predigten vorbereite, dann ist eigentlich Gott eigentlich der, der immer nicht zwischendurch am Lachen ist und ich dann wieder auch Sachen umwerfen muss. Es kommt vor, dass ich eine Predigt vollkommen fertig habe und eine Stunde vom Gottesdienst sagt der Herr, das war total super, aber wir machen das jetzt nicht, sondern wir machen was anderes. Und das lehrt mich in Demut und gleichzeitig merke ich, dass der Herr ein großes Lächeln dann immer für mich hat. Und dieses Mal war es genauso. Schon vor echt mehreren Wochen, also echt vor einigen Wochen war das grobe Thema von heute klar. Ich wusste, es ist oft so, dass Gott mir so einen Satz gibt, ein Ziel, ein Satz, ein Wort, also irgendwie ein Gedanken und dann ist dann wie so ein Mosaikstein. Der liegt dann schon mal so auf der freien Fläche und du weißt schon mal, wo es hin soll. Und dann brütet man da so ein bisschen drüber, je nachdem, wann man diesen Mosaikstein bekommt, dann brütet man schneller oder langsamer. Ich hatte jetzt noch ein paar Wochen Zeit, aber irgendwann kommt dann ja die Zeit, wo man so anfängt, jetzt konkret sich Gedanken zu machen und auszuarbeiten und sich irgendwelche Beispiele zu überlegen und so die Predigt strukturiert und was will man sagen. Und dann schmeißt man die Hälfte wieder weg, so kreative Arbeit. Es kommen ein paar Mosaiksteine dazu. Manchmal ist es so, dass der Herr so weiterredet, dass hinterher doch in eine andere Richtung noch geht. Aber das bastelt sich dann so zusammen. Und ich habe festgestellt, jetzt wo man zwei Kinder hat, dann muss man das irgendwie noch anders strukturieren, wann man die Predigt vorbereitet. Früher hatte ich dann irgendwo noch zwischendurch Zeit, jetzt habe ich gar keine Zeit mehr. Herr Knist, Sie hatten übrigens vollkommen recht. Und dementsprechend muss man das irgendwo noch dazwischen drucksen. Und ich bin normalerweise einer, der dann sagt, Freitag nach der Arbeit muss ich das jetzt laufen wollen, weil ich schiebe das immer so vor mich her und am letzten Tag dann, ja bitte, schenk Gnade. Das geht nicht mehr so und dementsprechend habe ich es wirklich geschafft, letzte Woche schon anzufangen mit der Predigtvorbereitung. Und ich war eigentlich letzte Woche dann schon so an einem Punkt, wo ich dachte, wow, steht schon ganz viel, brauchst nur noch mal ein bisschen drüber gucken. Echt super, das Ganze so zwischendurch machen in der nächsten Woche. Und dann sitze ich letzte Woche hier im Gottesdienst und Jean predigt. Ihr erinnert euch, wer war da, als Jean gepredigt hat? Wer hat das? Jean hatte auch eine Flipchart da stehen, da vorne liegt, steht noch das Bild. Er hat Kreise gemalt, Vierecke und Koordinatensysteme. Und ich sah das so. Und ich dachte, faszinierend. Du hattest auch eine Idee mit dem Flipchart. Das ist ganz untypisch für mich mit Flipchart und so. Und als er dann so mit der Predigtthema anfing und sein Beispiel aufmalte, wurde mein Gesicht immer länger und noch länger und noch länger. Und irgendwann kam dann der Gedanke dazu, so eine kleine Stimme, die im Hinterkopf schreibt, hey, der hat gepredigt. Und dann, der benutzt deine Beispiele, der benutzt deine Verdeutlichung, das ist deine Predigt. Und dann schwankt diese gute Laune, dass du schon alles vorbereitet hast, in diese typische Panik um, die normalerweise freitagsnachmittags kommt, oh Herr, was soll ich tun? Und das war dann wirklich ganz spannend. Ich habe hinterher mit Jean drüber geredet und ich habe festgestellt, wir haben ganz andere Themen eigentlich, aber es verzahnt sich extrem gut. Der Herr hat zwei Leuten unabhängig voneinander gleiche Beispiele genannt, gleiche Bilder genannt oder fast ähnliche Sachen und es verzahnt sich total. Das heißt, es ist gut, die Predigt von letzter Woche auch mal zu hören, das zusammenzubringen. Zwei unterschiedliche Themen, die aber aufeinander aufbauen und sich gegenseitig stützen, ähnliche Betrachtungen und für mich ist das eine Bestätigung. Wenn ihr also jetzt so zwischendurch so einen Déjà-vu-Moment habt, dann muss das so sein. Man nennt das dann in der Predigt so Redundanz und das soll helfen, dass etwas vom Hirn ins Herz rutscht. Also für mich habe ich das dann echt als eine Bestätigung angenommen, dass Gott wirklich was sagen will und dass er Zeugnisse, Lieder, Predigtthemen von unterschiedlichen Leuten so zu einem großen gesamten Mosaik zusammenlegt. Und das ist jetzt wieder ein Stein. Okay, aber wenn ihr jetzt denkt, warte mal, da war sehr viel ähnlich, das muss so sein. Mein Thema ist, Jean hat letztes Mal irgendwie über Ethik gesprochen, mein Thema ist, mein eigentliches Lieblingsthema, Gott suchen, Begegnung mit Gott, Intimität mit Gott, Gemeinschaft mit ihm. Und ich hatte das Gefühl, ich muss da unbedingt mal wieder drüber predigen. Das ist ja für mich seit langem das Thema schlechthin. Manche Leute behaupten, ich wäre ein Mystiker oder sowas, weil ich irgendwie immer Gott begegnen und so. Aber ich habe festgestellt, dass Jesus suchen einfach wichtiger ist als jeder Dienst. Dass Jesus suchen wichtiger ist als jede Tätigkeit, als jede, also dieses Maria-Martha-Ding. Also lieber an seinen Füßen Zeit mit ihm verbringen, als irgendwie beschäftigt in der Küche Essen machen. Und ich merke immer wieder, dass egal welche Themen ich mir so angucke im Reich Gottes, dass es eigentlich immer wieder um Intimität mit Gott geht. Und deshalb predige ich das seit Jahren immer wieder. Natürlich sind auch andere Themen total wichtig, weil nur irgendwie Schmusi-Busi im Herrn zurückgezogen und so und dann keinerlei Relevanz auch für draußen, dann verfehlen wir natürlich auch unser Ziel. Aber irgendwie baut doch alles auf der Grundlage der Liebe Christi irgendwie und unserer Liebe zu ihm. Also aus dieser Gemeinschaft, da baut doch alles drauf auf. Jedes Zeichen, jedes Wunder, was irgendwie gewirkt wird, was in einem Dienst passiert, jedes Stück Liebe, was verschenkt wird, das passiert doch aus der Gemeinschaft mit Christus heraus. Ich sage immer gerne, das sind so die Abfallprodukte meiner Nähe zu Gott. Also sind natürlich sehr schöne Abfallprodukte, aber eigentlich geht es doch, ich suche ihn und wenn er irgendwo ist, dann will ich auch da sein. Was ihm wichtig ist, das soll mir wichtig sein. Seine Themen sind mir wichtig, weil ich sein Freund sein will, weil ich ihm nah sein will. Und Gott erzählt seinen Freunden auch, was ihm wichtig ist. Er erzählt es den Leuten, die ihn suchen. Im Johannes 15 steht, das sagt Jesus, ich nenne euch nicht mehr Knechte, weil ein Herr seine Knechte nicht ins Vertrauen zieht. Ihr seid jetzt meine Freunde, denn ich habe euch alles gesagt, was ich von meinem Vater gehört habe. Also, wenn Gott anfängt zu reden, was ihm auf dem Herzen liegt, wenn Jesus anfängt zu reden, was Gott auf dem Herzen liegt, das ist ein Merkmal von Freundschaft. Das ist ein Merkmal, dass man sich nah ist, dass man weiß, was dem anderen wichtig ist. Und diese Intimität, Gemeinschaft, Gottes Gedanken, Austausch, das ist in der Bibel, habe ich mal geguckt, wirklich ein Merkmal von Freunden Gottes. Jesus nennt seine Jünger, und ich glaube, er meint auch uns, wenn wir Jünger Jesu sind, Freunde. Aber auch schon im Alten Testament und in einer ganz anderen Grundvoraussetzung war das so. Zum Beispiel Mose wird Freund Gottes genannt. Und im zweiten Buch Mose steht, Kapitel 33, der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund spricht. Das heißt, wenn Mose dann in dieses Zelt gegangen ist und die Wolkensäule oder die Feuersäule angekommen ist bis zum Eingang, dann haben die sich ins Gesicht geschaut und haben miteinander so geredet. So wie ich mich mit einem guten Freund treffe abends und wir sitzen zusammen und gucken uns an und reden, was mir wichtig ist, was ihm wichtig ist. So haben die beiden miteinander gesprochen, von Angesicht zu Angesicht. Geflaxt, Witze gemacht, keine Ahnung, also ich mache das mit einem guten Freund. Und so war es auch im Paradies. Da steht, dass Adam und Eva mit Gott, immer wenn es ein bisschen kühler geworden ist und nicht mehr so brüllend heiß war, dann abends spazieren gegangen sind. Sie haben Gemeinschaft miteinander gehabt. Sie haben abgehangen, würde man sagen. Das ist erstrebenswert. Ich glaube, dafür sind wir geschaffen. Und David, auch jemand, der Freund Gottes genannt wird, David, der fasst das mal in einem Psalm super zusammen. Psalm 27, Vers 4 nennt David seinen absoluten Wunsch, den er mal Gott geäußert hat. Eins habe ich vom Herrn erbeten und danach trachte ich, zu wohnen im Hause des Herrn alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die Freundlichkeit des Herrn und nachzudenken in seinem Tempel. Andere Übersetzungen sagen, um Freude zu haben in seinem Tempel, um in seinem Tempel Ruhe zu finden. Also David sagt, wenn es eine Sache gibt, die ich mir von Gott erwünsche, dann ist es immer bei ihm sein und seine Freundlichkeit sehen, ihn anschauen. Das ist David wichtig. Er wünscht sich Gottes Nähe. Und das ist ein Schlüssel, um Freund Gottes zu werden. Ein Schlüssel. Gott suchen und bei ihm sein. Und daraus folgt dann, wenn ich Gott suche, die Liebe zu Gott, dass die immer stärker wird. dass ich beginne, seine Dinge zu tun, dass unsere Herzen so im gleichen Rhythmus schlagen, dass mir die gleichen Dinge wichtig werden und dass ich immer mehr auch da bin, wo Gott ist und immer mehr das tue, was Gott getan haben will. Also das ist die Basis, ihn zu suchen, die Freundschaft zu ihm zu suchen. Und wenn man sich mal den David anguckt, dann merkt man da auch einen Unterschied zu seinem Vorgänger. Die meisten kennen die Geschichte, ich will die jetzt auch nicht komplett erzählen, das ist ein bisschen viel, aber der Vorgänger von David, David war ja König, war Saul. Saul ist von Gott zum König gesetzt worden, gesalbt durch Samuel, einen Propheten. Saul tut jetzt seinen Dienst und in diesem Dienst läuft eigentlich alles ganz gut, aber da gibt es so eine Geschichte, da hat er einfach nicht genau das ausgeführt, was Gott ihm gesagt hat. Also einfach, Gott hat gesagt, ich will jetzt nicht die ganze Geschichte erzählen, aber Gott hat einfach gesagt, mach es genau so und so und so. Und er hat dann so eine Kleinigkeit abgewandelt, hat es anders gemacht. Und schon kommt der Prophet im Auftrag des Herrn an und sagt, Saul, das, was du da gemacht hast, das war nicht im grünen Bereich und geht gar nicht. Und ich suche mir einen anderen. Und Saul dreht sich um und wendet sich von Gott ab und sagt, Leute, lasst uns irgendwie noch, also macht im Endeffekt genau das Gegenteil. Irgendwie versucht es durch Frömmigkeit und durch irgendwelche religiösen Sachen noch, dass die Leute irgendwie für ihn sind und versaut im Endeffekt ganz. Er kehrt sich ab von Gott. Aber eigentlich ein ganz, im Vergleich zu dem, was David gemacht hat, ein relativ kleines Vergehen. Denn ein paar Jahre später, David wird zum Mörder, wird zum Ehebrecher, ist nicht an dem Platz, wo Gott ihn haben will. Also die Geschichte mit Bathseba und Uria und so, also eine ganz krasse Geschichte, wo er nicht mit in der vordersten Feldreihe ist, wo der König eigentlich sein sollte, sondern lieber zu Hause bleibt und sich in Launen macht und sieht dann eine nette Frau und die gehört ihm nicht. Also keine Frau gehört ihm, aber das ist nicht seine Frau, sondern die Frau von Uria, ein so ein Feldherr. Und dann denkt er sich, nette Dame, wie kriege ich den Uria los? Am besten die vorderste Front, lässt ihn im Endeffekt umbringen und tröstet dann die Dame. Und irgendwann kommt auch Samuel wieder um die Ecke, der Prophet, und sagt, das ist nicht in Ordnung gewesen, was du da gemacht hast. Du hast dich verschuldet, versündigt, das ist nicht in Ordnung. Und was macht David? David tut Buße. Buße heißt, er kehrt um. Er sagt, oh mein Gott, was habe ich getan? Und er sucht die Nähe. Er sucht sofort Gott und sagt, Gott, ich habe hier Mist gebaut. Er kehrt sofort um. Das heißt, Saul, relativ kleine, aus meiner Sicht, kleine Sache, einfach mal irgendwie gefehlt, nicht richtig ausgeführt, dreht sich weg. Mit einem echt fiesen Effekt. David wird im Endeffekt, trotz seiner Vergehungen, trotz seiner Schwächen, immer noch Freund Gottes genannt, weil er immer noch, auch in dieser schweren Zeit, Gott gesucht hat. Deshalb ist es für uns total wichtig, dass wir Gottes Nähe suchen. Und was kann das bedeuten, seine Nähe zu suchen? In guten Zeiten, Lieblingsthema von mir, Gott genießen. Einfach Zeit mit ihm haben. Und das fällt vielen total schwer. Also gerade in guten Zeiten, oder andersrum, ich merke, wenn wir schlechte Zeiten haben, dann beten die Menschen einfach viel mehr. Die Kirchen sind voller und man hat ganz viel, wo man für Bitte sagen kann. Aber in guten Zeiten, da läuft es einfach so und dann hat man gar nicht so viel Antrieb, irgendwie auch mal still zu werden und irgendwas zu erbitten oder so. Und da passiert das schnell mal, dass man auch den Glauben einfach so nebenher laufen lässt. Und auch in diesen guten Zeiten, selbst wenn man irgendwie da dran bleibt, finde ich, fällt es total vielen schwer, einfach dann das zu genießen und eine entspannte Zeit im Herrn zu haben, weil dann so Dinge im Weg stehen wie Schuld oder das Schuldgefühl. Wir sind ja von Jesus freigemacht worden von aller Schuld, aber irgendwie graben wir diesen alten Menschen, der begraben ist. In der Taufe ist er begraben, den graben wir immer wieder aus und ziehen im Endeffekt die Schuld wieder an. Und unser Selbstbild ist irgendwie total doof und steht uns im Weg, Gott zu nahen. Weil wir denken, ich bin es nicht würdig und der Herr ist so groß und ich bin so klein. Und wir vergessen total, dass Gott, wenn er uns anschaut, uns immer durch die Brille des Kreuzes anschaut. Und dass wir wunderschön und makellos und tadellos vor ihm hingestellt sind, sagt die Bibel. Aber wir glauben lieber irgendwelchen Lügen und im Endeffekt, selbst wenn wir so eine wirklich gute Zeit haben, fällt es uns schwer, aufgrund unserer Kleinheit, unserer Schwäche, unseres Selbstempfindens, einfach mal zu Gott hinzugehen und eine gute Zeit mit ihm zu haben. Einen entspannten Umgang mit Gott. Das ist eine Stärke von Jesus-Freaks. Aber ich glaube, dass wir Freaks, also nicht nur wir jetzt, ich meine, dass Freaks auch da einen Nachholbedarf haben. Und ich glaube, wir haben das immer mehr. Weil es passiert total schnell, dass wir diesen entspannten Umgang mit Gott immer mehr so einer falschen Frömmigkeit abgeben und sagen, ah, ich muss aber jetzt doch irgendwas Religiöses tun. Ich glaube, wir haben da Nachholbedarf. Uns fällt es auch in diesen guten Zeiten schwer, in die Nähe Gottes zu kommen. Aber eigentlich sind diese guten Zeiten doch die, wo wir trainieren sollten für die schweren Zeiten. Also wenn es dir in den guten Zeiten leicht fällt, dann kommt der nächste Level sozusagen. In den schweren Zeiten, da wird es nämlich richtig spannend. Da kommt es dann darauf an, dass wir dranbleiben, dass wir ihn suchen. Dass wir ihn suchen, wenn wir in schweren Zeiten ihn vielleicht nicht verstehen, wenn wir ihn nicht sehen, dass wir dann einfach glauben und wissen, er ist da. Auch wenn wir das Gefühl haben, wir sind Gott ganz fern, dass wir dann trotzdem glauben und wissen und vertrauen, er ist da. Er kann mir nicht näher sein, weil er einfach bis zum Anschlag nah ist. Er lebt in mir drin mit seiner ganzen Herrlichkeit. Stevie hat letzte Woche gesagt, so, er hatte den Eindruck, wir müssen beharrlich dranbleiben. Wir dürfen nicht nachgeben, wir müssen dranbleiben. Beharrlichkeit ist wichtig. Und das ist in schweren Zeiten wirklich so. Guckt euch Abraham an. Abraham, Sohn, also Abraham hat erstmal, war er recht alt und hat eine Verheißung von Gott, dass er viele Kinder kriegen wird. Und das hat lange gedauert. Er war schon extrem alt und keiner hat mehr dran geglaubt, außer Abraham. Der ist immer dran geblieben. Er hat gesagt, der Herr hat das gesagt und es wird passieren. Und so kriegt er jetzt einen Sohn, Isaak. Und dann sagt der Herr, so, jetzt nimm den Isaak, den Sohn, auf den du die Verheißung, die Erfüllung der Verheißung, auf die du lange gewartet hast, und opfere mir den. Und Abraham versteht das nicht. Ist, glaube ich, echt geflasht. Das geht gar nicht, sein Kind zu opfern. Aber er vertraut Gott und zieht mit seinem Sohn los und will den auch echt opfern. Also opfern heißt ja auf einem Altar umbringen. Und im letzten Moment greift Gott ein und sagt, nee, stopp mal, wir ändern den Plan. Aber das, was Abraham zur Gerechtigkeit zählt, ist, dass er dran geblieben ist, dass er treu geblieben ist, dass er darauf vertraut hat, dass er, egal was der Herr für durchgeknallte Sachen von ihm verlangt, darauf vertraut, dass Gott gut ist und dass er ihn gesucht hat, dass er gesagt hat, ich wende mich nicht ab von dir, sondern ich ziehe das durch, ich weiß, dass du es trägst, dass du die richtigen Kommandos gibst. Er hat ihm extrem vertraut und er ist in dieser Form des Nichtverstehens nicht auf Distanz gegangen. Ich bin mir sicher, dass er das nicht verstanden hat, dass er das nicht nachvollziehen konnte, aber er ist nicht auf Distanz gegangen, sondern hat Gott weiterhin gesucht und das ist super wichtig. Deshalb wird auch Abraham Freund Gottes genannt. Gerade in diesen schweren Zeiten, wir haben doch jetzt auch echt schwere Zeiten. Und viele von uns, die sind echt noch richtig am Kämpfen. Viele von uns haben echt noch ein Kloß im Herzen, nicht nur im Hals, sondern im Herzen. Und ich glaube, vielen von uns fällt es in so einer Situation total schwer, Gott näher zu kommen. Weil da so viel Anklage noch ist und weil da so viel Unverständnis ist und weil die Frage, warum noch im Raum steht. Und vielleicht geht es dir auch so. Vielleicht stehst du da so wie so viele Menschen, die sagen, wenn ich das erklärt bekommen hätte, dann wäre endlich wieder der Weg zwischen mir und Gott frei. Aber das steht zwischen uns. Dieses Warum. Und wenn es dir so geht, dann gebe ich dir jetzt einen Knochen zum Kauen. Also das ist noch nichts, was fertig gekaut ist, sondern das braucht. Das ist so ein Knochen zum drauf rumknabbern. Ich hatte vorletzten Woche eine Diskussion, habe ich Freunde besucht in Bochum, da hatte ich eine Diskussion über die Theodizee-Frage, über die Frage nach dem Leid, über Gottes Willen, Gottes Allmacht. Ein Motto, was bei Jesus Freaks ganz häufig immer oben auf der Bühne stand, bei den Freakstocks, God is in control und he never makes mistake. Gott ist in Kontrolle und er macht keine Fehler. Das heißt doch, Gott ist allmächtig. Nichts kann gegen den Willen Gottes geschehen. Aber will Gott denn dann Leid? Will Gott Tod? Will Gott Krankheit? Wenn er wirklich allmächtig ist und nichts gegen seinen Willen geschieht, dann stehe ich da und denke, boah, das war ein echt fieses Gottesbild. Ne? Dann passiert Tod auch auf seinen Wunsch hin. Oder wie? Ich verstehe es nicht. Und das Gegenstück dazu, da glaubt man, Gott will niemals was Schlechtes. Es gibt nur Licht in ihm. Es gibt weder Schatten noch Finsternis in ihm. Jede seiner Entscheidungen ist gut. Alles, was er will, ist gut. Er will nichts Böses. Aber es passiert Krankheit und Tod. Also es passiert etwas gegen den Willen Gottes. Ist Gott vielleicht machtlos? Will er den Tod nicht und will er Leid nicht und trotzdem passiert es, aber er kann es nicht verhindern? Ist Gott schwach? Kann Gott seine Ziele nicht durchsetzen? Ich kann das nicht beantworten, diese Fragen. Aber es sind zwei verschiedene Denkweisen, wo zwei Leute, also ich und noch jemand anders, das ausgetauscht haben und wir sagen, wo beide Gottesbilder passen nicht auf unseren liebenden und allmächtigen Gott. Irgendwie es passt nicht. Und wir sind ja nicht die Ersten, die sich darüber Gedanken gemacht haben. Oder? Also diese Frage hat schon viele Köpfe heiß werden lassen und auch viel Blut fließen lassen. Aber diese Unverständnis, die führt oftmals zu einer Distanz. Und da möchte ich dich bitten, dass du dich auch mal überprüfst. Bist du jemand, der sagt, ich muss das erst verstehen, bevor ich wieder zu Gott gehen kann? Ich muss das erstmal für mich auf die Reihe kriegen? An dem Punkt, finde ich, greift so ein bisschen die Predigt und die Beispiele von Jean. Er hat über Ethik gepredigt, nämlich dieses, ich will die Wahrheit wissen. Was ist richtig und was ist falsch? Gibt es schwarz oder weiß oder gibt es auch irgendwie noch was anderes? Wie kann sich eine Wahrheit für zwei Leute so unterschiedlich darstellen? Jean hat von Rob Bell gesprochen, einem amerikanischen Prediger, der nicht ganz unumstritten ist. Und er hat, wie gesagt, diese Bilder gemalt mit dem Kreis und dem Viereck da vorne. Für die Leute, die es nicht gesehen haben oder nicht gehört haben, nochmal ganz kurz zur Wiederholung. Das Beispiel ist einfach, wenn du so auf so einen Stift guckst, dann, und guckst jetzt genau auf den drauf, so aus dieser Sicht, dann ist er ja ein Rechteck. Und wenn du von dieser Seite drauf guckst, dann ist das ein Kreis. Ist der Stift also jetzt ein Kreis oder ein Rechteck? Nein, er ist ein Zylinder. Er ist anders. Und wir fragen uns oft, ist es schwarz oder ist es weiß? Und eigentlich ist es einfach nur anders. Dabei ging es darum, die Wahrheit zu finden. Also, aber mir geht es heute um das Verständnis von Gott und die Frage, ob wir Gott überhaupt verstehen können. Und spannend finde ich, diesen Typen, Rob Bell, der hat mal einen Vortrag gehalten, Everything is Spiritual, hieß er. Es gibt, wie gesagt, Dinge, die sind nicht ganz, also sind fragwürdig, aber dieser Vortrag ist total geil, kann man sich auch angucken, ist super, Everything is Spiritual. So. Und da erklärt der Mann ganz viel über Gott und wie die Welt aufgebaut ist. Und das Spannende ist, als kleine Anekdote, irgendwann kam Jean auf mich zu und sagte, ey Ferry, du musst dir das unbedingt angucken. Das ist total geil, wenn du mal anderthalb Stunden Zeit hast. Guck dir das an. Es ist echt, es ist es wert. Und ich habe mir das angeguckt. Irgendwann ich zum Jean hin und habe gesagt, hey Jean, das war total geil. Coole Predigt, richtig geil. Danke, dass du mir das gesagt hast. Sagt er, wieso, dass ich dir das gesagt habe? Du bist doch auf mich zugekommen. Aus seiner Sicht. Er erinnert sich immer noch felsenfest daran, dass ich zu ihm hingegangen bin und habe gesagt, Jean, du musst dir das unbedingt angucken. Und ich bin mir felsenfest davon überzeugt, dass er gesagt hat, du musst das unbedingt angucken. Keiner von uns weiß, wer eigentlich mit diesem Rob Bell um die Ecke kam. Fakt ist, dass wir das geguckt haben, beide gesegnet davon sind und beide am gleichen Wochenende im Endeffekt eine Predigt ausarbeiten mit den gleichen Beispielen. Das ist doch schon, da merkt man, wie Gott Mosaiksteine zusammenlegt, oder? Also, mir geht es heute um das Verständnis von Gott. Gott wird beschrieben durch Spannungspole. Gott ist Liebe und Gott ist Gerechtigkeit. Zwei ganz unterschiedliche Dinge, die man nicht unter einen Hut bringen kann oftmals. Gott ist groß, wie, er ist größer als alles. Er hält das Universum in der Hand. Aber Gott ist so klein, dass er in mich reinpasst. Gott ist überall. Und Gott ist nur hier. Wisst ihr so, Gott ist irgendwie, das sind alles Dinge, Spannungspole, die man nicht erklären kann. Und es sind einfach nur Beschreibungen. Und wenn man nur einen von diesen Polen nimmt, dann passt das vorne und hinten nicht. Und egal, wie man das versucht, man kriegt es nicht auf den Pin. Und in dem Zusammenhang hat der Rob Bell mal etwas auch angemalt in diesem Vortrag, was er auch nicht selbst erfunden hat, sondern 1884 ein Herr Abbott aus England. Der hat eine Novelle geschrieben. In der Novelle geht es um Flatland oder auf Deutsch Flächenland. Und zwar hat sich dieser Mann überlegt, was wäre denn, wenn wir einfach mal wir stellen uns vor, es gibt ein Land, wo Menschen leben, die nur zwei Dimensionen kennen, nämlich Höhe und Breite. Und da leben dementsprechend sehr schlanke Leute, weil Platz für Bauch ist nicht, weil Tiefe gibt es da nicht, sondern die sind sehr, sehr, sehr schlank und platt. Und die beiden, ich versuche das extra so zu zeigen, dass sie nicht so einen langen Hals haben wie letztes Mal. So, die beiden sind jetzt da, so, das sind Mr. Whip und Mr. Lang. Die kennen nur Höhe und Breite, aber keine Tiefe. Das ist für uns jetzt ein bisschen schwierig zu verstehen. Wir sind ja dreidimensionale Wesen, mit Höhe, Tiefe, Breite. Aber vielleicht, wenn wir eine Dimension wegnehmen, ist es für uns einfacher. So, die beiden unterhalten sich jetzt. Ganz normal. Und für die gibt es halt nur zwei Dimensionen. Was passiert jetzt, und das finde ich ganz spannend, wenn wir als dreidimensionale Wesen irgendwie es schaffen würden, mit diesen Leuten zu kommunizieren. Wenn wir es irgendwie schaffen würden, Einfluss auf die zu nehmen. Stellt euch mal vor, ich würde diesen Ehering hier nehmen und ich könnte den jetzt so in dieser Richtung durch diese Ebene werfen. Also durch ihre zweidimensionale Welt. Ich werfe die jetzt da durch. Wie sieht das für die beiden aus? Das würde doch so sein, und ich muss das jetzt gekippt zeichnen, als erstes taucht ein Punkt auf. Dann wird der Punkt zu einem Strich. Dann zwei Striche. Die wandern auseinander, wandern wieder zusammen, ein Strich, Punkt, weg. Richtig? Wenn man den Ring so da durchwerfen würde. Also jetzt gekippt dargestellt. Jetzt stehen die beiden Typen da und sagen, was war das? Der andere, boah. Habe ich auch gesehen, aber das war irgendwie komisch. Da war ein Punkt, da war ein Strich, da waren zwei Striche drauf, weiter weg, wieder zusammen, Strich, Punkt, weg. Wow, der andere, das habe ich auch noch nie gesehen. Das war komisch. Und dann sagt der eine, vielleicht war das irgendwas Größeres. Wie was Größeres? Vielleicht war das ein Ring. Sagt der eine, was ist ein Ring? Hast du jemals einen Ring gesehen? Nein. Kannst du einen Ring zeichnen? Nein. Kannst du was schon mal irgendwie in Ringstadt? Nein. Was ist ein Ring? Was sagt der andere? Weiß ich nicht, aber es könnte doch sein, dass diese Striche irgendwie zusammengehören. Dass da was Größeres ist. Und der Typ, der sagt, nein, das sind nur Striche, Punkte, der hat alle Argumente auf seiner Seite. Der kann es genau erklären. Und der andere, der sagt, vielleicht ist da irgendwie mehr, der sagt, fängt mit so Worten an wie ich glaube, ich vermute, ich schätze, ich ahne, ich spüre da etwas, ich vertraue. Der eine hat alle Argumente und liegt total falsch. Der andere kann es nicht erklären und hat trotzdem recht. Jetzt stellt euch mal vor, ich würde jetzt versuchen, mit denen zu kommunizieren. Und ich würde jetzt so meine Hand ganz nah daran halten. Sagt der eine so, wow, ich spüre da was. Das ist, oh, so warm, das ist bestimmt Ferry. Oh, sagt der andere, nee, ich spüre hier gar nichts, ich sehe nichts, ich höre nichts. Nee, kann nicht sein. Und jetzt will ich noch krasser sein. Jetzt nehme ich meine Hand so und hau die in diese Ebene rein. Für die beiden wird das so aussehen, dass zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedlich dicke Punkte auftauchen, weil die Finger sind unterschiedlich lang und unterschiedlich dick und sich bewegen und dann wieder verschwinden. Dann sagt der eine wieder, hast du das gesehen? Fünf Punkte. Dann sagt der andere, nein, das war Ferry. Die Punkte hängen zusammen. Nein, das kann nicht sein. Die waren an unterschiedlichen Zeiten da, die sind unterschiedlich dick, die können nichts miteinander zu tun haben, das waren nur Punkte. Und der andere sagt, nein. Die gehören zu etwas Größerem, Ganzen. Und das war bestimmt Ferry. Und wieder, der keine Argumente hat, hat recht, obwohl er es nicht erklären und auch nicht begreifen kann. Und der andere, der hat alle Argumente auf seiner Seite und hat Unrecht. Diese beiden werden es niemals schaffen, das zu begreifen, weil ihnen eine Dimension fehlt. Und genau so stehen wir da und wir können Gott nicht begreifen, weil uns eine Dimension fehlt. Wir haben nicht nur Höhe, Tiefe, sondern wir haben auch Höhe und Breite. Wir haben auch noch die Tiefe dazu, drei Dimensionen im Raum. Die denen fehlt, haben wir. Wir können uns nach vorne bewegen, nach hinten bewegen, nach oben, nach unten bewegen, nach links und nach rechts bewegen. Und eigentlich stimmt es gar nicht, wir sind nicht in der dritten Dimension, sondern wir haben vier Dimensionen, weil dieses Koordinatensystem, auch wenn sich das gerade nicht so anfühlt, bewegt sich extrem schnell durchs Universum. Das bedeutet, diese Flipchart, obwohl sie gerade ganz ruhig steht, bewegt sich mit affenartiger Geschwindigkeit gerade irgendwo hin. Denn alles ist in Bewegung und alles ist im Zusammenhang mit einer Zeitachse zu sehen. Zu einem gewissen Zeitpunkt befindet sich etwas an einem gewissen Punkt. Und zum nächsten Zeitpunkt ist es woanders. Und so ist es auch mit uns. Wir haben eine Zeitachse. Wir werden irgendwann geboren und dann gehen wir zur Schule und dann kriegen wir einen Job und heiraten und kriegen Kinder und irgendwann geht es zum Herrn. Ein Pfeil. Geht weiter in die Richtung. Pfeil. Okay? Ich habe versucht, es extra ein bisschen weniger flapsig zu machen als am Freitag. Und der da hinten macht das dann wieder komplett. Wir können Zeit nur in eine Richtung bewegen. Was wäre denn, wenn Gott auch in Zeit dreidimensional wäre? Gott kann in der Zeit auch nach hinten gehen. Oh, schlechte Zeichnung, das sollte ein Strich sein. Und Gott kann nach oben und unten in der Zeit gehen. Und Gott kann vielleicht auch links und rechts in der Zeit gehen. Wer weiß? Gott kann sich bewegen zum Anbeginn der Zeit. Und er kann vielleicht auch nach links gehen und nach rechts gehen, sich das angucken. Wenn wir jetzt also unseren Zeitstrahl sozusagen nehmen würden, unser Leben, also Geburt und dann auf zum Herrn und die Zeit dazwischen, dann kann es doch sein, dass Gott so außerhalb der Zeit steht und sich uns so angucken kann. Und kann uns betrachten. Von hier, von unten, von oben und von allen Seiten. Unsere Zeit, er bewegt sich da einfach so durch. Das macht dann auch so Aussagen wie vor Anbeginn der Zeit. Irgendwie logischer, ne? Also zumindest für den Herrn. Wir können das immer noch nicht begreifen. Wie kann es vor einer Zeit geben? Für Gott vielleicht schon. Und wie kann es dann sein, dass Gott sagt, also es kann nicht sein, dass Gott dann sagt, aha, da macht er was, da habe ich aber nicht mit gerechnet. Weil er sieht das ja schon alles irgendwie. Und aus allen Ebenen kann er sich das Ganze angucken. Wie kann es sein, dass wir sagen, ein Lauf ist wirklich beendet, vollbracht, zu Ende. Und gleichzeitig glauben wir, dass jemand noch eine riesige Dinge vor sich hatte, Vision hatte. Dass da eigentlich noch hätte viel mehr kommen können. In unserem kleinen Koordinatensystem widerspricht sich das. Entweder es ist vollbracht oder es geht noch weiter. Aber jemand, der dreidimensional oder fünfdimensional sich durch Zeit bewegt, für den ist das vielleicht anders. Der kann dir sagen, ich habe noch ganz viel mit dir vor. Und im gleichen Moment sagen, dein Lauf ist vollendet. Da sagen wir, hey, es geht noch nicht. Aber für Gott ist das möglich, wir können es nur nicht verstehen. Wisst ihr, was ich meine? Uns fehlt da eine Dimension. Und gerade in den schweren Zeiten, in den leichten Zeiten fällt es uns leicht, einfach so chillen mit dem Herrn und ihn genießen und ein schönes Gefühl und so. Aber gerade in den schweren Zeiten werden wir immer wieder unbewusst versuchen, unser Koordinatensystem anzulegen. Immer wieder werden wir versuchen, linear in der Zeit zu denken. Immer wieder werden wir versuchen, Gott in unser System reinzupressen. Das macht man ganz unbewusst. Aber müssen wir das denn? Müssen wir Gott verstehen? Müssen wir auf alles eine Erklärung haben? Oder können wir vielleicht auch Gott nahen, wenn wir nicht alles verstehen? Mein Sohn hilft mir da extrem bei. Letztens hatten wir Gewitter, Blitze und Donner und Johannes hatte Angst. Und dann habe ich versucht, so, ich bin ja so ein Erklärbär, ich arbeite in so einer technischen Hotline und versuche allen Leuten immer irgendwie mein Wissen zu vermitteln. Und dann habe ich versucht, Johannes möglichst einfach zu erklären, dass Gewitter gar nichts Schlimmes ist, solange es weit weg ist. Und habe gesagt, ja, hier die eine Wolke, da die andere Wolke, warm, kalt, reib, reib, reib. Habe ich noch versucht, mit so einem Polyesterstofftier Blitze zu machen im Dunkeln an meinem Bauch, um ihm zu zeigen, alles gar nicht schlimm hat. So, und Johannes war so, hä? Und wir haben uns dann hinterher darauf geeinigt, dass Donner ist, wenn Wolken pupsen. Und damit konnte er super klarkommen. Das reicht ihm aus. Er brauchte nicht die super Erklärung irgendwie von geladenen Teilchen und was weiß ich. Wolken pupsen, okay. Vielleicht wäre es gut, wenn uns das mit Gott auch mal so reichen würde. Dass wir einfach sagen, Gott sagt, ich bin, der ich bin. Okay, passt. Reicht. Im Jesaja 55, ab Vers 6, sagt der Herr Folgendes durch den Propheten Jesaja. Sucht den Herrn, solange er zu finden ist. Ruft ihn an, solange er nahe ist. Der Gottlose lasse von seinem Weg und der Übeltäter von seinen Gedanken und bekehre sich, also kehre um zum Herrn, so wird er sich seiner erbarmen und zu unserem Gott. Denn bei ihm ist viel Vergebung. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken höher als eure Gedanken. Denn gleich wie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, sondern feuchtet die Erde und macht sie fruchtbar und lässt wachsen, dass sie gibt Samen zu säen und Brot zu essen, so soll das Wort, das aus meinem Mund geht, auch gelingen, wozu ich es sende. Und ihr sollt in Freuden ausziehen und im Frieden geleitet werden. Berge und Hügel sollen vor euch herfrohlocken mit Jauchzen und alle Bäume auf dem Felde in die Hände klatschen. Es sollen Zypressen statt Dornen wachsen und Myrten statt Nesseln. Und dem Herrn soll es zum Ruhm geschehen und zum ewigen Zeichen, dass nichts vergehen wird. Das Erste, was hier steht, ist, sucht den Herrn. Geht auf ihn zu. Wenn ihr euch von ihm wegbewegt, dann dreht um und geht auf ihn zu. Ihr müsst ihn nicht verstehen. Seine Gedanken sind einfach höher. Der Himmel ist deutlich höher als die Erde, weil genau genommen ist da, wo hinter Himmel ist irgendwie noch ganz viel Universum. Das ist unendlich weit. Seine Gedanken sind einfach nicht zu verstehen für uns. Aber wir sollen darauf vertrauen, dass Gott gut ist und dass er allmächtig ist, dass sein Wort immer das ausführt, was er sagt, auch wenn wir es nicht verstehen. Und unterm Strich werden wir frohlocken und die Schöpfung wird Beifall klatschen und es wird uns gut gehen. Gott ist allmächtig und auch wenn wir nicht verstehen, sucht ihn. Es ist gut für euch. Und das ist mein Appell. Suche Gott auch in Momenten, in denen du das nicht verstehst, in Momenten der Anklage, in Momenten der Mutlosigkeit, in Momenten, wo du nichts fühlst. Wenn du so einen Hals auf den Herrn hast, dann such ihn. Habakuk 2, Vers 1. Der Prophet klagt Gott an und sagt, hey, das kann nicht sein. Wie kannst du so etwas machen? Wie kann das passieren? Und dann sagt er, ich stelle mich auf meinen Wachturm und halte dort aus. Ich gucke in alle Richtungen und ich warte gespannt darauf, was der Herr mir sagen wird. Ich warte begierig, was er auf meine Fragen und meine Anklagen antworten wird. Er sucht ihn. Er sucht seine Antwort. Und wichtig ist, dass man dann irgendwann auch hinter diese Schuld, hinter die Anklage, hinter die Fragen, hinter die Furcht dahinter kommt. Man muss diese Sachen einmal aussprechen, muss die klären, muss sagen, okay Gott, ich erwarte, dass du irgendwann, dass du es mir erklärst. Aber ich will diese Sache nicht ständig thematisieren, sondern ich will die auch mal beiseite legen, damit sie uns beide nicht stören. Ich möchte euch Mut machen, zwischendurch mal in diesen schweren Zeiten bewusst die Sachen nicht wegzuschmeißen, sondern beiseite zu legen, in irgendeine tiefe Schachtel der inneren Seele reinzupacken, Zeit mit dem Herrn zu verbringen und vielleicht irgendwann mal wieder rauszuholen, wenn es dran ist, und weiter dran zu arbeiten. Ich möchte euch Mut machen, mal den Kopf auszuschalten, mal das Kognitive loszulassen und euch bewusst Zeit für die Gemeinschaft mit Gott zu suchen. In charismatischen Kreisen nennt man sowas Soaking. Ich habe das auch schon mal erklärt, aber man könnte es auch einfach chillen, abhängen mit dem Herrn, Zeit mit ihm verbringen, rumbummeln, was weiß ich was nennen. Legt mal eine gute Musik ein, macht euch einen leckeren Tee, legt euch aufs Sofa und vertraut darauf, dass immer dann, wenn ihr Gott sucht, er auch kommt. Egal, ob ihr was spürt, egal, ob ihr was hört, egal, ob ihr irgendwas sagt und er irgendwas Gutes in eurem Herzen und in eurer Seele tut. Gott sagt dir, komm zu mir. Heilung passiert in meiner Gegenwart. In seiner Gegenwart passiert was ganz Übernatürliches. Wir werden verwandelt in sein Angesicht. 2. Korinther 3, Vers 18. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn schauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in genau dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit durch den Heiligen Geist. Das heißt, immer dann, wenn du zu Gott hinkommst und auch du brauchst nicht reden, einfach nur hinkommen und Zeit mit ihm verbringen, immer dann wird der Heilige Geist dich aufpolieren und dich immer ein Stückchen mehr hin dahin verwandeln, wie du eigentlich gedacht, geschaffen und geschöpft wurdest. Er wird dich immer mehr Jesusmäßig machen. Und ich glaube, Klarheit auf unsere Fragen und auf unsere Nöte und auf unser Leid kommt nicht dadurch, dass wir irgendetwas machen oder versuchen zu verstehen, sondern es passiert einfach in Gottes Gegenwart. Das Einzige, was wir tun können, ist zu ihm hinkommen. Und darauf vertrauen, dass er es immer gut macht, auch wenn wir es nicht verstehen. Und ich möchte euch wirklich sagen, es kann total befreiend sein, aufzuhören, immer zu versuchen, Gott zu verstehen. Ich bin so ein Erklärbär, ich habe gesagt, ich bin Lehrer, ich bin ein Typ, der versucht, Leuten was beizubringen. Aus meinem Mund denkt man, das ist ja total paradox, weil ich möchte immer irgendwie alles verstehen. Aber manchmal ist es total hilfreich, einfach was stehen zu lassen, zu sagen, okay, du bist, der du bist. Okay? Such Gott näher. Gott ist näher. Ja, Amen. Habt ihr noch ein Lied, Band?